Ja, wir haben ein Juxtaposition-Kreuz, nämlich das Juxtaposition-Kreuz des Denkers mit Albert Schweitzer. Und ja, bevor wir auch auf seine Biografie eingehen, schauen wir uns erstmal seinen Chart an. Wie hat Albert Schweitzer seine Lebensaufgabe mit dem Juxtaposition-Kreuz des Denkens gelebt? Also wir haben natürlich das Profil 4.1 vor uns, das ja hier das Profil 4.1 der Brückenschläger ist zwischen den rechten Kreuzen und den linken Kreuzen. Das fixierte Schicksal hat, also mit der ersten Linie Grundlagen bildet, um dann mit der vierten Linie ganz fixiert, eingleisig ins Netzwerk zu bringen. Das sind ja auch recht spezielle Menschen in der Regel mit diesem fixierten Schicksal, also zwischen persönlichem und transpersonalem Schicksal hier zu kommunizieren, nämlich mit dem Sonnentor in 61, im Tor 61, diese Geheimnisse, diese inneren Wahrheiten zu kommunizieren. Und mit der ersten Linie die Grundlagen einmal zu erforschen. Also über das Erforschen, nämlich mit Tor 3 am Sakralzentrum, mit Anfangsschwierigkeiten umgehen zu können nach der Mutation. Also hier eine Grundlage zu legen mit der ersten Linie, mit dem Tor 50 am Milzzentrum, die Werte und Gesetze zu erforschen, um dann auch eine Autorität zu werden, um dann mit der vierten Linie bei günstiger Gelegenheit im Netzwerk einflussreich zu sein, über die Erdung in Tor 62, also mit der Detailarbeit zu sehen, welche logischen Muster gibt es hier, das dann auch auszudrücken und sein Licht leuchten zu lassen. Im Tor 61, am Kopfzentrum, über den Druck, alles wissen zu wollen, den Geheimnissen des Universums auf die Spur zu kommen und natürlich auch den eigenen persönlichen Geheimnissen. Also über die Anfangsschwierigkeiten, die Dinge neu zu ordnen und Werte und der Detailarbeit, hier die Geheimnisse oder mit Geheimnissen und inneren Wahrheiten einflussreich zu sein, als Autorität im Netzwerk, im vertrauten Umfeld. Wie hat er dieses Kreuz gelebt? Wie ist seine Veranlagung? Was sind seine Werkzeuge? Er ist ein mentaler Projektor, also das heißt, er hat erstmal keine innere Autorität, sondern über Gespräche mit anderen und auch mit über den Ort, an dem er sich befindet, mit dem offenen Selbst, kann er ja so seine innere Frequenz finden und natürlich auch aufgrund von Einladungen, die er bekommen hat, andere Menschen lenken und leiten mit diesen Erkenntnissen der Geheimnisse und inneren Wahrheiten über dieses Denken, also dass er als mentaler, also passt natürlich hervorragend mit dem Juxtaposition-Kreuz des Denkens als mentaler Projektor. Und wer ja Albert Schweitzer kennt, er gilt als einer der größten Denker des letzten Jahrhunderts. Passt also sehr schön. Also über diese Fähigkeit, andere Menschen auch lesen zu können oder Systeme, Menschen zu studieren, auch gerade hier mit der ersten Linie, zu erforschen, die Grundlagen dazu zu legen, um dann einflussreich zu sein. Also er war auch ein sehr einflussreicher Denker, vielleicht nicht nur im vertrauten Umfeld, würde ich sagen, sondern dann später eben auch auf der ganzen Welt als Projektor. Diese Fähigkeiten zu haben, alles Mögliche zu denken mit dem Juxtaposition-Kreuz des Denkens, um dann denken und leiten zu können, und zwar mit der Einzigen Definition, die er hat, 43-23, also über den Durchbruch von individuellen Einsichten, diese strukturiert, genial dann auch erklären zu können. Das war seine große Fähigkeit, mit dem er dieses Juxtaposition-Kreuz des Denkens dann eben auch leben konnte. In Zusammenarbeit mit anderen Menschen im besten Fall dann auch erfolgreich zu sein als Projektor. Also mit diesem Denken und diesen Geheimnissen auch Mutation hervorzubringen, also in die Anwendung zu bringen, gemeinsam mit anderen Menschen, indem er sie eben dann gelenkt und geleitet hat. Als Single Definition durfte er aber etwas über Beziehungen lernen. Das ist ihm nicht von vornherein gegeben. Als Projektor wird er aber gewusst haben, dass er eben Energie von anderen Menschen dann auch braucht, damit er seine eigene Energie dann auch generieren und auch umsetzen konnte. Wenn wir uns die Mondknoten anschauen, ist das auch noch mal ganz interessant, weil die Mondknoten wiederholen einmal seine Designachse, auch in der gleichen Linie sogar. Also wir haben die Achse 350 in dem Mondknoten. Also das heißt, dass es auf seiner Bühne auch darum ging oder dass er das gesehen hat, dass es Anfangsschwierigkeiten gab nach einer Mutation und auch bestimmte Werte und Gesetze. Und auf der Persönlichkeitsseite haben wir die Achse 42, 32. Also das heißt, dass wir haben hier das Juxtaposition des Kreuzes Denkens, aber wenn ihr euch erinnert, hat ja das rechte Kreuz der Maya, was ja hier vorgeschalten ist, die Achse 42-32 auf der Designseite. Also hier schwingt in gewisser Weise auch noch auf der Bühne dieses Kreuz der Maya durch. Und Albert Schweitzer, vielleicht komme ich jetzt auch doch direkt auf seine Biografie, war ta ja tatsächlich ein großer Denker und hat ja alleine drei Doktortitel. Er hat Theologie studiert, er hat Philosophie studiert, er sieht sich auch hauptsächlich oder hat sich hauptsächlich als Philosoph gesehen und hat dann auch noch Medizin studiert und einen Doktor gemacht und war Professor der Philosophie. Also hier die Maya zu erforschen oder beziehungsweise alles wissen zu wollen, was es überhaupt zu wissen gibt, ist ja ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und als mentaler Projektor hat er auch diese mentalen Fähigkeiten, könnte man sagen, auch gehabt, all diese Systeme, also die Theologie, alles, was damit zusammenhängt, die Philosophie zu studieren, zu durchblicken, die Medizin dann auch, wobei die Medizin, würde ich sagen, ist dann eher dahingehend zu sehen, das in die Praxis anzuwenden. Also nicht unbedingt Medizin, dass er Medizin studiert hat, um besondere Erkenntnisse daraus zu gewinnen, sondern sein Wunsch war es, Urwaldarzt zu werden, was ich auch nochmal eine ganz lustige Parallele zu Dian Fossey gesehen habe, weil beide in Afrika gelebt haben.
Ja, die haben es beide mit dem Urwald und der Urwald hat ja auch so was Vernebeltes. Da weiß man auch nicht, was da alles stattfindet, gell?
Genau, also das war so sein großer Wunsch. Deswegen hat er nach dem Philosophiestudium und dem Theologiestudium, obwohl er auch schon Professor war, dann noch Medizin studiert, um dann in den Urwald zu gehen, in Afrika, und ein Krankenhaus auch aufzubauen oder beziehungsweise auch fortzuführen. Also das würde ich eher auf der praktischen Seite sehen, aber er war auch, hat auch Musik studiert. Also er konnte sehr gut Orgel, nicht nur sehr gut, sondern er hat sogar Orgelwerke studiert, hat da auch ein Buch drüber geschrieben. Er hat sogar noch, was mit der Orgel eigentlich gar nichts zu tun hat. Das fand ich aber auch nochmal ganz interessant, weil ich ja selber auch Geige spiele und er auch das Werk von Johann Sebastian Bach sehr studiert hat und auch darüber ein Buch geschrieben hat, hat er auch noch einen Bogen für die Geige oder auch für das Violoncello erfunden oder versucht zu rekonstruieren, wie es zu der Zeit von Bach angeblich hätte sein sollen, nämlich dass alle vier Seiten mit diesem Bogen gespielt werden können. Und dieser Bogen wird inzwischen, ich weiß gar nicht, wie der Rundbogen heißt der, glaube ich, genau, wo mit diesem Rundbogen alle vier Seiten gespielt werden können, weil Bach, da gibt es ganz viele, dadurch, dass Herr Bach in dieser Polyphonmusik zu Hause war, gibt es auch auf dem Geige oder auf dem Cello viele so Akkorde, die man gar nicht mit einem Bogen eben spielen kann, aber mit diesem Rundbogen schon. Also er war ein Tausendsasser, könnte man sagen.
Akkorde auf der Violine. Ja, das ist interessant, ja.
Ja, also ich hatte
Ja, ich
solche.
spiele ja keine Violine, weißt du,
Ja,
ich
ja.
weiß, wie jemand aussieht, der eine Violine in der Hand hält und so ein bisschen über den Ablauf und dann ist es natürlich von außen betrachtet wirklich spannend, ja.
Ja, genau. Also man kann zwei Saiten gut miteinander spielen. Und da hatte ich auch so einige Etüden, die waren nicht so geliebt, sage ich jetzt mal, weil es ja gar nicht so einfach ist. Aber alle vier, das ist dann schon interessant. Genau, also er war auf vielen Gebieten, hat er Dinge erforscht und die 61 in der vierten Linie heißt da auch Erforschung. Also hier auf allen möglichen Gebieten hier Forschung zu betreiben, dann auch mit der ersten Linie, das passt sehr, sehr gut. Was ich interessant fand, ist, dass ich eigentlich über sein Wesen so gar nichts erfahren habe. Also, wie war er nun drauf? Ja, es wird halt so sein Werdegang und was er alles gemacht hat. Und er hat ja sehr, sehr viel gemacht, hat ganz viele Vorträge gehalten, hat, wie gesagt, auch war als Professor tätig, hat dann ist mehrmals nach Afrika gereist, hat dort Krankenhäuser aufgebaut, war als Arzt tätig und hat Orgelkonzerte gegeben und Bücher geschrieben und was weiß ich, ja. Dann weiß man auch noch, dass er geheiratet hat und auch eine Tochter bekommen hat und die waren dann teilweise auch in Afrika. Aber wie jetzt die Ehe war, wie die Beziehung zu dem Kind war, wird überhaupt gar nichts dazu gesagt. Das finde ich dann schon auch interessant, also gerade auch in Bezug dahingehend, dass er ja ein mentaler Projektor ist. Also er braucht ja auch andere Menschen, damit überhaupt seine ganzen Anlagen, die er da hat, also jetzt allein vom Inkarnationskreuz her haben wir ja Tor 3 und Tor 50 und Tor 61 an offenen Zentren, also um sein Inkarnationskreuz überhaupt leben zu können, nach außen bringen zu können, braucht er andere Menschen dann als Projektor. Eben auch, um überhaupt etwas generieren und umsetzen zu können. Nur Tor 62 ist ja an der Kehle eben vorhanden. Ja, also.
Also ich finde es insofern spannend, als dass Juxtaposition des Denkens und linkes Kreuz des Verschleierns ja die gleichen Tore haben, die gleichen Inkarnationskreuztore, natürlich nicht die gleichen Linien, aber dass es für mich da schon so eine Verwandtschaft zum Verschleiern gibt.
Naja,
Man weiß
auf jeden
nichts,
Fall, ja.
ja, über sein Leben. Oder was heißt, man weiß nichts? Also es ist nicht so nach außen getragen. Also was ich noch mitgekriegt hatte von ihm ist, dass er dadurch, dass er so viel geforscht und studiert und Wissen hatte, dass er schon sagte, also über all dem Wissen muss was Göttliches stehen. Also das kann nicht sein, dass man das so konstruiert und das wohl so ein Glaube auch eine große, also nicht eine große Rolle, das weiß ich nicht, aber dass der Glaube auch eine Rolle gespielt hat.
Naja, gut, er ist ja Theologe gewesen.
Ja, aber das
ja.
ist, er ist Theologe gewesen. Ja, und ich bringe jetzt, weißt du, die Theologie bringe ich jetzt nicht nur so in Zusammenhang, okay, das hat er studiert und gelebt, sondern dass es auch in dem Zusammenhang mit den ganzen wissenschaftlichen Sachen, die er studiert hat, da nochmal eine Rolle gespielt hat, dass er einfach sagt, okay, Da muss es was Göttliches geben, was da oben drüber steht.
Ja, wobei ich glaube, mit der 61, die Menschen mit 61, die haben da bestimmt auch ein Gespür dafür. Und ich sehe ihn ja, oder er selber hat sie ja auch hauptsächlich als Philosoph gesehen. Und gut, es gibt bestimmt auch Philosophen, die vielleicht nicht unbedingt das Göttliche sehen, aber dass es eine höhere Kraft gibt, bestimmt schon. Und ja, also für mich erscheint es eher selbstverständlich, dass das, vor allen Dingen, weil er auch Theologe war und ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, dieses Wirken als Arzt, eher so diese praktische Seite war. Und da war das Einzige, was ich dann auch gefunden habe über ihn, wie er wohl als Mensch gewirkt hat, da gab es dann tatsächlich so ein paar Kritikpunkte, wie er wohl gewirkt hat. Also, dass er gerade in Afrika wohl nicht besonders nett, sage ich jetzt mal, zu den Schwarzen war. Ob das stimmt, das konnte auch nicht wirklich belegt werden. Also da gab es wohl dann schon bestimmte Dinge. Oder er hat ja auch Autobiografie geschrieben, also auch viel über sich geschrieben. Da wurde ihm dann unterstellt, dass er es geschrieben hatte, um ein gutes Ansehen zu bekommen, ja, und die Dinge vielleicht dann auch beschönigt hat. Aber wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, also dieses Verschleierte ist hier in gewisser Weise irgendwie mit drin, was natürlich sein Wirken und auch gerade als großer Denker natürlich keinen Abbruch tut, ne? Also jeder von uns ist Mensch, auch er ist kein Übermensch gewesen. Und darum geht es ja auch nicht. Was ich im Übrigen vergessen habe, wo er ja auch noch, was ihm ja auch sehr, sehr wichtig war, war ja, dass er als Pazifist eben unterwegs war und auch gerade also am Ende des Lebens sich ja als Pazifist mehr auch in den Vordergrund gestellt hatte, als das Thema von Atomkrieg war. Und er hat ja auch den Friedensnobelpreis bekommen. Also er war schon eine außergewöhnliche Persönlichkeit.